Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Magier, Hypnotiseur, Coach und Bestsellerautor. Vermutlich würden wir alle gerne mit so einem außergewöhnlichen Gast im Studio sitzen. In diesem Fall sitzt der Gast ausnahmsweise in Berlin und ich im SWR1 Studio. Herzlich willkommen, Timon von Berlipsch.
Herzlich willkommen auch zu Ihnen.
Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht doch eher erleichtert sein soll, dass wir nicht in einem Raum sitzen. Aber dann haben Sie mir die Illusion genommen, indem Sie sagten, Hypnose geht auch mit Worten.
Ja, Hypnose besteht aus Worten. Also das ist, ich führe Ihre Aufmerksamkeit mit meiner Sprache und das geht auch über das Mikrofon.
Ich wurde vielleicht auch deshalb stutzig, weil Sie in einem Interview gesagt haben, Zitat, jeder, der ins Kino geht und einen berührenden Film mit einem Kloß im Hals verfolgt und auch mal Tränen vergießt, ist hypnotisierbar. Das trifft genau auf mich 100% zu. Und ich kenne viele andere Menschen, bei denen das auch so ist. Das heißt, die können sich gar nicht dagegen wehren.
Ja, sie können sich dagegen wehren, indem sie entweder aus den Filmen aussteigen, also rausgehen, oder auf ihr Handy schauen und mit ihrem Partner quatschen, Popcorn essen, ohne hinzuschauen. Ja, also wenn sie sich nicht auf den Film einlassen, werden sie nicht hypnotisiert.
Warum ist eigentlich Hypnose so negativ oder eher negativ besetzt? Warum ist das so?
Ja, Hollywood-Filme haben das natürlich gut vermarktet, dass der willenlose Hypnotisant, der plötzlich Banken ausraubt oder zum Mörder wird, ja, oder eben auch die Shows in den Fernsehen, wo jemand zum Hühnchen wird und sich zum Affen macht, ja, oder zum Hühnchen, je nachdem. Mhm. Und das ist in unseren Köpfen, diese Bilder sind drin. Ja, und anstelle uns zu überlegen, warum das überhaupt klappt, also jetzt die Show-Hypnose auf der Bühne, haben wir eher diese starken Bilder im Kopf. Ist ja wie der weiße Hai. Ja. Mhm. Alle haben Angst vor Wasser, weil da unten der Tod lauert. Aber der Hai ist im Prinzip gar nicht so aggressiv, wie das Kino das so darstellt.
Und was passiert da im Kopf?
Naja, die Vorstellungskraft wird angeregt. Also der Hypnotiseur führt die Bilder und die Emotionen im Gehirn, indem er sagt, okay, stell dir mal vor das, stell dir mal dies vor, stell dir mal jenes vor. Und weil wir uns das vorstellen, passiert genau das, was die Geist-Körper-Verbindung ist. Ja? Also alles, was ich mir vorstelle, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das führt zu einer körperlichen und emotionalen Reaktion in unserem Körper. Ne? Mhm. Da brauchen Sie sich ja nur vorstellen, dass sagen wir mal, Ihr Partner Sie betrügt, ja, und
super
plötzlich
Idee.
Kriegen Sie Herzklopfen, ja. Ja, wenn Sie dann kriegen Sie plötzlich Herzklopfen. Warum? Weil diese Reaktion da ist. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und wahrem Erlebnis. Im Gehirn werden die gleichen Areale aktiviert. Wir können also allein durch unsere Imagination eine körperliche und emotionale Reaktion auslösen.
Jetzt spielt Hypnose auch in Ihrem neuen Buch eine Rolle. Das Buch heißt Update für dein Unterbewusstsein. Warum gibt es da eine Verbindung? Weil, wenn ich die Grundlage richtig verstanden habe, das Gehirn ist leer, wenn wir auf die Welt kommen und dann werden da Programme aufgespielt und die brauchen ein Update.
Ja, also leer ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, aber so ungefähr. Also ich vergleiche das gerne mit einem Computer, weil unsere Festplatte ist eben programmierbar, sehr stark im Kindesalter. Ja? Später immer noch, aber nicht mehr so stark, ja? Weil wir da eine Firewall eingebaut haben, die darauf aufpasst, was durchkommt. Aber es ist so, wir kommen mit dieser leeren Festplatte auf die Welt und dann werden dort Erfahrungen aufgespielt. Unsere Eltern, die Gesellschaft, alle geben ihre Programme dazu. Und daraus ja, machen wir unsere Ideen, bilden Regeln. Ja, sie lernen Fahrradfahren, Autofahren, als ABC, all diese Dinge und sie lernen auch auf bestimmte Situationen zu reagieren. Ja. Ja, ihre Mutter holt sie einmal nicht vom Kindergarten ab und schon kann das Gehirn vielleicht eine Regel machen wie, oh, ich bin es nicht wert, abgeholt zu werden oder ich darf meine Mutter nicht mehr aus den Augen lassen, weil wenn ich das tue, bin ich allein. So, und das darf sich aber über die Jahre hinweg natürlich anpassen und weiterentwickeln. Wenn das aber nicht tut, dann laufen wir auf alten Programmen, die fehlerhaft sind. Und ich sage, nicht nur ich, sondern die Wissenschaft ist, wir können diese Programme und diese Reaktionsmuster, Verhaltensweisen, Gewohnheiten updaten, also neu oder umprogrammieren, sodass wir eben zu den aktuellen Lebensumständen reagieren, ja, so wie es sich gehört. Und dann verhalten wir uns eben nicht wie ein 7-Jähriger, der früher mal verletzt wurde.
Ja. Aber es gibt ja Unterschiede. Also es kommen Kinder auf die Welt und die haben ja einen Charakter, die bringen was mit und sind vielleicht je zorniger als andere im Laufe der Lebensjahre. Ja. Wo ist dann da der Unterschied? Also zwischen Charaktereigenschaften, nenne ich es jetzt mal, und dem, was wir dann so im Laufe der Jahre lernen.
Ich mache da einen Unterschied zwischen Persönlichkeit und Charakter.
Okay.
Ja, der Charakter ist das, was sich formt über diese ganzen Jahre hinweg. Und die Persönlichkeit ist das, was du bist. Ja, man kann das jetzt auch austauschen, wenn man unbedingt möchte. Aber das, was du bist, ob du eher ein zurückhaltender Typ bist, ja, oder eine Rampensau, das wird dir wohl von irgendwo mitgegeben. Aber was du daraus machst und wie gesagt, diese Erfahrungen, die du machst, die formen deinen Charakter. Und der ist veränderbar. Also wenn sie von der Leiter fallen, ja, dann kann es passieren, sehr wahrscheinlich, dass sie eine Phobie vor Leitern oder Höhenangst entwickeln. Wenn sie sagen, okay, immer wenn ich hochgehe, ja, falle ich runter und es ist gefährlich für mich. Das macht ihr Gehirn. Und jetzt haben sie diese Angst. Sie sind ja nicht mit der Angst auf die Welt gekommen.
Stimmt.
Ja, sie haben Respekt vor Höhe, aber nicht vor dieser Höhenangst. Und das hat sich jetzt gebildet. Und jetzt gilt es, sich zu überlegen, will ich mit dieser Angst, mit dieser Phobie vor Spinnen, Flugangst oder großer Eifersucht, will ich damit weiterleben, nur weil ich als Kind mal verletzt wurde. Und wenn dieses Gefühl sagt, nee, das limitiert mein Leben, dann ist das Gehirn in der Lage, das neu zu programmieren. Nennt man Neuroplastizität. Also das Gehirn kann sich zu jeder Zeit anpassen und weiterentwickeln. Das ganze Leben lang.
Und
das macht es ja sowieso. Ne?
Und damit sind wir bei dem Aspekt Hypnose-Coaching. Also ein Beispiel aus dem Buch, Stichwort Höhenangst. Sarah mit Höhenangst, die es innerhalb von Minuten schafft, auf der Bühne eine Leiter hochzusteigen, obwohl sie allein beim Anblick der Leiter ja fast zittert. Wie funktioniert das?
Naja, also ihr Gehirn hat ja etwas gelernt, ne? Wie ich ja erklärt habe. Das heißt, es sind neuronale Verbindungen, ja, die sich da im Kopf gebildet haben. Und die sagen, okay, bitte nie wieder in die Richtung eines hohen Gegenstandes oder auf dem Turm laufen, weil das bedeutet Gefahr für dich. Aus welchen Gründen das auch immer sich so gebildet hat, das muss ich nicht unbedingt wissen. So, und deswegen reagiert der Körper so stark darauf. Andere reagieren eben auf Spinnen so oder an anderen Triggern. So, und jetzt
Flugzeug
gilt es dem Gehirn,
Flugzeug,
genau, richtig, Klaustrophobie, Agoraphobie, nicht rausgehen, soziale Phobie, es gibt ja zig Phobien. Ich hatte jemanden, der hat Angst vor Motten, ja. Andere hat Angst vor Wasser. Naja. Und jetzt gilt es dem Gehirn zu zeigen, hey, es gibt auch einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Du bist zwar immer den alten Weg gegangen, also du hast diese neuronalen Verbindungen in deinem Kopf immer genutzt, ja, von früher, aber wir legen jetzt mal neue Verbindungen und dann macht das Gehirn eine neue Erfahrung. Es gilt also, eine neue Erfahrung zu machen. Also habe ich mit dieser Frau Sarah bei der Veranstaltung 5 Minuten in ihrer Vorstellung gearbeitet. Also mit ihrer Vorstellung habe ich den neuen Weg gelegt. Ich sagte ja vorhin, es gibt keinen Unterschied zwischen Vorstellung und Realität, ja, also gemachte Erfahrung. Das heißt, wenn sie sich vorstellt, wie sie da hochgeht, sich sicher fühlt, ja, sich freut über ihre neue Erfahrung und visualisiert, dann verbinden sich schon die Neuronen im Gehirn.
Aber den Gedanken muss sie ja zulassen. Muss sie ja zulassen, diese Vorstellung, weil sonst funktioniert es nicht.
Sie darf mitmachen in ihrem Kopf, ne? So wie wir im Kino mitmachen.
Sie sagen,
mitmachen,
sie darf mitmachen, sie muss nicht mitmachen, sie darf mitmachen.
Ja, ich sage, man muss es ja Druck, also sie kommt ja zu mir, weil sie es möchte, deswegen.
Ja.
Aber klar, wenn sie sagen soll, sie muss es tun. Ja, so. Und aber da gibt es natürlich Techniken, dass sie nicht gleich wieder ins Trauma reingeht, weil wenn sie sich vorstellt, dass sie aus ihren Augen guckt und mit ihrem Körper da hochgeht oder sich der Spinne nähert, dann kriegen alleine Menschen schon allein durch die Vorstellung ein Problem. Ja? Wenn man aber sagt, okay, steig mal aus deinem Körper raus und beobachte dich doch mal, wie du da hochgehst oder wie du dich der Spinne näherst, dann gibt es schon eine Dissoziation von dem Körper, eine Trennung. Und dann ist man nicht mehr so stark drin in diesem Gefühl. Also es gibt verschiedene Methoden, das zu machen, sodass das Gehirn sicher diese Erfahrung machen kann, durch die Vorstellung. Dann werden die Areale gelegt. Und wenn sie in ihrer Vorstellung die Leiter hochgehen kann, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben, dann wird sie auch die Möglichkeit haben, es zum ersten Mal wirklich in der realen Welt auszuprobieren. Und das ist bei ihr passiert.
Und das ist auch noch passiert vor Publikum. Das war ja so eine Show, ne? Es waren mehrere hundert Menschen, glaube ich, im Publikum. Genau. Und unter tosendem Applaus geht die dann da die Treppe hoch.
Jetzt, ja, und es war halt wirklich, bei fünf Minuten haben wir gearbeitet. Und genau. Dann hat sie gelacht und sagt, ich möchte da endlich hochgehen.
Also das finde ich verblüffend, dass es ja irgendwie so schnell geht. Es geht vermutlich nicht bei jedem so schnell.
Es geht nicht bei jedem so schnell und nicht bei jedem Thema. Also es liegt an dem Thema, an der Person. Aber dass das Gehirn eine neue Erfahrung machen kann und dann in Zukunft diese Erfahrung weitermachen kann, also diesen Weg weitergehen kann, das ist bewiesen, das ist ganz normal, weil sonst könnten wir uns ja gar nicht verändern. Also die Höhenangst ist ja auch so gekommen, wenn jemand vorher was nicht hatte und jetzt hat, hat sich also was im Gehirn verändert. Ja, und warum soll man das jetzt nicht wieder anders verändern können? Ja? Also unser Gehirn ist ja keine Einbahnstraße.
Ja, aber es bleibt trotzdem die Schwierigkeit, sich vorzustellen, dass ich selber es auch machen kann. Also Sie haben auf Ihrem Buch, ich habe das hier neben mir liegen, Update für dein Unterbewusstsein, da ist so ein Kreis drauf, mit Anleitung zur Selbsthypnose. Kann ich mein Gehirn auch selbstständig umprogrammieren?
Ja, wir machen das ja sowieso den ganzen Tag, ne, mit unseren Gedanken sowieso, weil unsere Gedanken sind die Stimmen in unserem Kopf. Wir sind unser eigener Hypnotiseur 24/7. Also immer, wenn wir etwas denken, wenn wir uns etwas reinsteigern, wenn wir unseren Fokus auf etwas richten, leiten wir ja unsere Fantasie an. Und ich sagte ja zu Anfang, Hypnose ist die Lenkung der Fantasie. Also wenn wir Bilder haben, die Worst-Case-Szenarien sind, ja, dann reagiert darauf unser Körper. Das ist schon mal Selbsthypnose, die im Alltag passiert. Ja? So, schneidet uns jemand mit einem Auto, nimmt uns jemand die Vorfahrt, ja, dann ist vielleicht die erste Reaktion bei vielen, nicht bei allen, du Arsch, das kann doch wohl nicht sein, warum machst du das? Und regt sich auf und dann kommt man da noch sagen, und sowieso ist heute ein schlechter Tag, mein Mann hat schon, oder meine Frau. Also das heißt, wir können uns da reinsteigern und uns weiter in diese Wut, in dieses Drama hypnotisieren. So, und jetzt können wir aber auch die Entscheidung treffen, sagen, stopp. Es war jetzt ein Glück, ja, nichts ist passiert, wunderbar, wofür bin ich dankbar, ich bin unversehrt, weiter geht's. Ja. Und dann konzentrieren wir uns darauf, nicht uns schlecht zu hypnotisieren, das ist eine. Und die zweite Selbsthypnose ist natürlich die, wo wir wirklich Zugriff auf unser Unterbewusstsein haben und dort Suggestionen geben, die eben eine Wirkung haben. Also wir setzen uns hin, wir schließen die Augen, wir führen uns in Trance. Der Zustand, in dem unser Unterbewusstsein empfänglich für Ideen ist und dort schicken wir starke Bilder, starke Gefühle, eine starke Intention hin von dem Ziel, was wir erreichen wollen.
Machen Sie das jeden Morgen selbst?
Ja, nicht jeden Morgen, aber natürlich immer wieder, ja. Mhm. Aber es ist so wie Meditation, nur mit dem Ziel, etwas zu verändern und nicht nur einfach, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit zu trainieren, ja. Aber wenn Sie sagen, ich möchte jetzt besser fliegen können oder ich möchte abnehmen, was auch immer das ist, dann schreiben Sie sich Ihre eigenen Suggestionstexte, ja, und setzen sich jeden Morgen hin, schließen die Augen und führen diese Suggestion Ihrem Unterbewusstsein bei. Und Ihr Unterbewusstsein wird darauf reagieren und Ihnen diese Erfahrung machen und geben, ja.
Sie treten ja in Shows auf, im Fernsehen. Und natürlich geht es da immer um Magie, Zauberei. Sie sagen immer dazu, das fand ich jetzt auffällig, es ist nichts abgesprochen, es wird niemand bezahlt. Aber ein paar Menschen werden immer sagen, das gibt's doch gar nicht, das glaube ich nicht, das muss ja manipuliert sein, besprochen sein.
Ja, weil sie es sich nicht vorstellen können. Ja, sie denken, weil das so verrückt aussieht und weil sie das nicht kennen, das kann nicht echt sein. Gut, und das bleibt jedem selbst überlassen, aber es ist halt echt. Es ist real. Ja, und ich kann erklären, warum das so ist. Ich kann das Modell erklären, aber die meisten Menschen wollen es selbst erleben.
Ja. Ja.
Es gibt also so meine Hypnose-Coachings, in meinem Hypnose-Coaching ist es auch so, dass Menschen mit dieser Erwartung auch kommen und sagen, hey, bin ich gleich weg oder bin ich gleich ein Huhn, bin ich gleich ein Willenlos, und denen erkläre ich gleich von Anfang an, hey, das, was du auf der Bühne siehst, das ist Show. Das ist Spaß und Entertainment, aber das hat hier beim Coaching gar nichts zu suchen. Nicht, weil das schlecht ist, sondern weil wir das überhaupt nicht brauchen. Wir brauchen ja nur den Zugang zu deinem Unterbewusstsein und dann gehen wir in die Veränderungsarbeit und nicht jetzt in die ja, in die Traumreise, wie es auf der Bühne stattfindet. Ja.
Aber das heißt, es kommen in so ein Hypnose-Coaching, da wollen dann auch Menschen teilnehmen, ja, die es mal erleben wollen, aber auch Zahnärzte, die ihre Patientinnen und Patienten nicht quälen wollen, oder?
Andersrum, Patienten, die Angst vor dem Zahnarzt haben.
So, ja, okay.
Ja, die sagen, okay, ich habe eine Spritzenphobie, ich habe Angst vor dem Zahnarzt, und die haben eben eine emotionale Aufladung mit diesem Erlebnis, ja. Sie haben was erlebt oder haben etwas gelernt über Filme, über die Eltern, was auch immer. Reicht ja schon alleine, wenn die Mutter jedes Mal ausflippt, wenn sie eine Spinne sieht. Oder wenn sie das Kind zum Zahnarzt bringt und sagt, du brauchst keine Angst zu haben, es wird nicht wehtun. So, und das bildet, ja, löst schon Dinge im Kind aus, oh Gott, hier habe ich Angst, hier kann es wehtun. So, und dann kann sich so eine Angst entwickeln. Jetzt kommen die Menschen zu mir und sagen, hey, jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, habe ich Herzklopfen, feuchte Hände. Sag ich, wunderbar, dann ändern wir, oder wir trennen deine ursprüngliche Emotion, mit dir, was du mit dem Zahnarzt verbindest, und geben dir ein positives Gefühl damit. Hm. Ja, und dann gehen sie zum Zahnarzt und fühlen diese Angst nicht mehr, als wenn sie niemals da gewesen wäre. Das kann so passieren.
Was immer wieder auftaucht, also wenn Sie zu Gast sind im Fernsehen oder auch bei anderen Hypnose-Coaches, dieser Moment, ich habe es jetzt zum Beispiel gesehen, wie Sie es mit Linda Zavakis gemacht haben, wie sie den Arm ausstreckt, eine Faust ballt, und sie kann irgendwann die Faust nicht mehr öffnen. Das ist, das zeigt einfach nur, was geht. Und trotzdem wird es Menschen geben, die sagen, na gut, dann hat die sich, die hat das jetzt gespielt, die öffnet die Faust nicht, oder? Aber das, ja, das nehmen Sie das dann hin, sein. Oder? Das ist dann so.
Ja, ich kann es ja nicht ändern. Also ich kann es ja nicht ändern. Ja, also ich meine, auch die, ich gebe ja Hypnose-Seminare, in denen ich meinen Teilnehmern beibringe, wie sie dahin kommen, dass sie jemanden am Stuhl festkleben lassen können oder eben die Hand steif machen lassen können. Jetzt sage ich, das braucht ihr nicht unbedingt in eurem Leben, ja, aber wenn ihr wisst, wie ihr jemanden dahin bringen könnt, dass er das erleben kann, ja, dann wisst ihr auch, wie ihr euch persönlich anders hypnotisieren könnt oder eben positive Empfindungen bei anderen Menschen auslösen könnt. Also es ist der Weg dorthin. So. Und jetzt kommen die und sagen, ich will es aber alles mal selbst erlebt haben. Sage ich, ja, das stimmt. Aber du musst es nicht unbedingt selbst erleben, um entweder andere zu hypnotisieren oder dich selbst zu hypnotisieren, weil dieses steife Hand, das kann auch nicht jeder erleben. Hm. Aber jetzt nennen Sie mir doch mal den Unterschied, wenn jetzt ein Marsianer hier auf die Welt kommt, ja?
Yeah.
Und er sieht jetzt jemanden, wie ich ihn dazu bringe, seinen Arm steif zu machen, und der kriegt das nicht mehr hin. Und jetzt reist er aber nochmal ins Kino und sieht Menschen, die da sitzen und die heulen. Und er sagt, ja, warum heulen die denn? Die gucken doch nur auf eine Leinwand, wo Lichtpunkte drauf sind. Warum weinen die denn? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Kontrollverlust oder Nicht-Kontrollverlust? Warum weinen die? Ja, weil die Emotion durch die Fantasie so stark geworden ist. Und wenn ja, jemand aber sagt, das glaube ich nicht.
Ja, ja, aber das eine ist die Emotion. Nee, finde ich nicht, weil das eine ist doch die Emotion, und das andere ist, wenn dann ein Gast seinen Namen vergisst. In dem Moment, in dem er angesprochen wird, gar nicht mehr sagen kann, wie er heißt, weil er ihn für einen kurzen Moment vergessen hat.
Das ist ja nur die also das ist ja nur ein anderes Phänomen, was wir auch aus unserem Leben kennen. Also wenn Sie ja dieser Schauspieler aus dem Film wie heißt er nochmal? Kennen Sie doch, wenn Sie diesen Schauspieler auf der Zunge liegen haben, aber Sie können ihn plötzlich nicht sagen. Ja. Ja, wie war denn das nochmal? Und plötzlich kommt dieser Name. Und dieses Phänomen, einen Zugriff gerade nicht zu haben, das kann ich halt auch in Hypnose auslösen.
Okay.
Ich kann Ihnen jetzt, wir können jetzt in die Tiefe gehen und ich erkläre Ihnen, warum das so funktioniert, aber
dann ist die
verstehen, werden wir es beide trotzdem nicht. Ich weiß auch nicht, warum das am Ende klappt. Ja. Es klappt halt.
Ja, ja.
Aber ja, weil das Unterbewusstsein diese Kraft hat.
Eben, was ich wahrgenommen habe, Sie haben mit den Fingern geschnipst. Das kommt immer vor. Warum ist das eigentlich Schnickschnack, oder hat das einen Effekt, wenn man jemanden aus der Hypnose zurückholt?
Ja, das ist ein weiterer Trigger, ja, oder eine weitere Möglichkeit, die Fantasie zu führen. Also ich führe ja nicht nur mit meiner Sprache, oder ich lenke und hypnotisiere nicht nur mit Sprache, sondern auch mit meiner Körpersprache, wenn jemand die Augen geöffnet hat.
Mhm.
Das heißt, wenn ich sage, so, guck mal, du kriegst deinen Arm nicht gebeugt, schnippst du dabei jedes Mal, dann ist das wie ein der Hypnotie denkt, okay, das Schnipsen macht, dass ich meinen Arm nicht beugen kann, zum Beispiel.
Okay.
Ja? Also ich versuche, je mehr Reize ich auf die Sinne gebe, je mehr riechen, schmecken, fühlen, berühren, je mehr Reize ich anspreche, desto stärker die Hypnose. Und das ist eben nochmal ein auditiver Reiz.
Sie bezeichnen sich selbst als Magier. Was ist Magie, beziehungsweise was unterscheidet es von der Zauberei eigentlich?
Die Hypnose und Magie, ich finde, beides hat sehr viel gemeinsam, denn beides zeigt uns Dinge, die nicht möglich sind. Ne? Also schafft alternative Realitäten. Ja, in Hypnose sind Dinge möglich, die wir vorher für unmöglich gehalten haben. Wir können plötzlich auf die Leiter gehen und eine Spinne berühren, ne? Was wir vorher für unmöglich gehalten haben. Der Geist hat diese Grenze gesetzt. Mit der Magie lasse ich Dinge schweben, lese Gedanken, da sagen wir auch, es gibt's nicht. Und beides führt uns also in diesen magischen Zustand des Staunens, der Kindheit, sagen, wo alles möglich ist. Mhm. Ja. Und das berührt uns. Wir mögen Dinge, die wir für außergewöhnlich halten, Dinge, die wir nicht greifen können, weil dann wird unsere Neugier geweckt, Forscherdrang und Weiterentwicklung. Also wenn wir sagen, etwas ist nicht möglich und wir gehen nicht diesen Schritt weiter, um es wirklich auszuprobieren, dann werden wir immer dort bleiben, wo wir gerade stehen. Und Magie zeigt, guck mal, hier ist mehr möglich. Dann kommt die Neugier, wie kann das sein? Und wir entwickeln uns im Kopf weiter. Und ja, Hypnose macht das Gleiche. Deswegen haben die sehr viel gemeinsam. Und deswegen verbinde ich die beiden auch sehr gerne, diese beiden Themen.
Und was unterscheidet die Magie von der Zauberei?
Das mache ich gar keinen großen Unterschied. Okay. Also,
weil ich hatte so spontan gedacht, Zauberei ist mehr Kartentrick als Magie. Magie ist irgendwie noch ein Stückchen mehr in meiner Vorstellung. Aber
da haben Sie schon recht. Also ich sage auch nicht, ich bin Zauberer. Ja, ich kann Zauberer sagen, aber dann gehen die Schubladen auf. Ja, und zwar die Selbsthypnose-Schubladen. Ne? Von, wie Sie sagen, das ist ja so Kartentricks.
Genau.
Sage ich, ich bin Magier, geht die andere Schublade auf. Und ich möchte natürlich eher die Schubladen des Märchens, ja, des Gandalfs aus Herr der Ringe aufmachen, als der Mann mit dem Glitzersacko. Also deswegen sage ich Magier. Aber wenn wir jetzt wirklich die beiden Worte auseinander definieren wollen, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied, nur halt die Bedeutung, die wir ihr beimessen.
Als Kind oder als Jugendlicher stand wahrscheinlich noch eher die Zauberei im Vordergrund, dass Sie eines Tages als Hypnose-Coach arbeiten würden, war vermutlich nicht auf Ihrem Zettel. Ich muss jetzt fragen, stimmt die Geschichte, 13 Jahre alt, auf dem Dachboden, das wunderbare Buch gefunden im Familiensitz Schloss von Berletsche, Nordhessen, wo Sie aufgewachsen sind?
Die stimmt, ja. Wir haben da als Kinder viel gespielt und eben, wir haben so viele Bücher und Gegenstände und Ritterrüstung auf unserem Dachboden gehabt. Wir haben da immer gespielt und ja, ich habe diese Bücher halt irgendwann mal durchgewühlt und angeguckt und da habe ich eben dieses alte, 100 Jahre alte Buch gelesen. Und das war auch natürlich eine Hypnose für mich. Ich habe das gelesen und dachte, wow, in welcher Welt bin ich denn jetzt drin?
Ja. Moderne Salonmagie aus dem Jahr 1891. Haben Sie das Buch noch?
Ja, das habe ich. Das habe ich auch in meine Tour, in mein Programm Der Magier, gleich als erstes Zauberkunststück eingebunden.
Ja. Man sieht es auch auf Ihrer Homepage, in dem Video sieht man das Buch auch, da blättern Sie dann.
Genau, ja.
Ja. Und dann haben Sie aber vor allem mit Karten erstmal gezaubert, oder?
Genau, ich bin in die Kartenmagie eingestiegen, weil man dort sehr gut so die Persönlichkeit als Magier oder als Zauberkünstler eben formen kann, ohne groß die Fingerfertigkeit erstmal zu gebrauchen. Und dann es ist eigentlich das universellste Werkzeug. So wie Pianist hat ein Klavier, der Zauberkünstler hat die Karten. Ja.
Und Sie haben aber dann, also die Fingerfertigkeit ist ja ganz, ganz wichtig. Sie haben dann eine Ausbildung zum Goldschmied angefangen. Hatte das auch was damit zu tun, weil Sie gerne mit den Händen was gemacht haben?
Ja, mein Vater, der handelt mit antiken Schmuck und das fand ich auch total spannend, ja. Diese Kreativität dahinter zu sehen, dass jemand sich hinsetzt und ganz viel tut um einen magischen Moment, nämlich, oh, das glitzert oder das sieht ja schön aus. Und das fand ich spannend, ja. Und handwerklich war ich immer schon begabt oder hat mir Spaß gemacht. Wir hatten so eine Werkstatt, auch eine Holzwerkstatt und da habe ich als Kind auch mit meinen Brüdern schon viel gearbeitet. Also dieser Weg war einfach vorgegeben.
Aber das heißt, in Ihrer Familie gab es da vermutlich gar keine großen Diskussionen, dass Sie jetzt diesen Weg eingeschlagen haben. Auch da könnte man ja meinen, in der Vorstellung, passt vielleicht nicht zu einem Adelsgeschlecht, dass die Söhne so einen Weg gehen.
Ja, aber meine Eltern sind ja intelligent. Und meine Eltern haben sich gesagt, wenn unsere Kinder glücklich sein wollen, dann ist es wichtig, dass sie ihrem Impuls folgen. Und jeder Impuls, der von uns kam, wurde halt unterstützt. Und da war eben der Impuls bei mir die Zauberkunst. Und mein Vater ist auch jemand, der gerne Menschen begeistert und unterhält. Und dann hat er das natürlich sofort unterstützt, ja.
Und dann gingen Sie für den Zivildienst nach Berlin, haben dort in einem Sushi-Restaurant gearbeitet, also sind dort aufgetreten mit Ihrer Magie. Wie haben Sie dann den Sprung auf die Bühne geschafft?
Nein, das hat sich dann entwickelt, ne? Also von den kleinen privaten Hochzeitsfeiern, Geburtstagen, dann eben so Firmenfeiern. Dann bin ich eben in diesem Sushi-Restaurant einmal die Woche aufgetreten. Da waren ganz viele Veranstaltungsagenturen. Dann bin ich nach Monaco gereist, über eine Veranstaltungsagentur, die ein Schiff auf Monaco gemietet hat zur Formel 1. Dann bin ich dorthin gegangen. Dann habe ich da wieder Menschen kennengelernt, die mich zum Fernsehen gebracht haben. Und so hat sich das einfach langsam immer weiterentwickelt, sodass ich gemerkt habe, wow, ich kann meiner Leidenschaft folgen. Ja.
Und wann kam dann aber der Sprung, dass Sie gesagt haben, naja, die reine Show, ich stecke mir einen Faden in den Mund, den ziehe ich mir dann aus dem Auge, wenig später wieder raus. Mhm. Das reicht nicht. Da muss noch mehr kommen.
Ja, also es kam gar nicht so, das reicht nicht, sondern es kam die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich habe eine Show, die heißt Secret Circle und die findet nur für ganz wenige Personen in einem Salon statt. So, aktuell sind es 30 Leute, früher waren es nur noch 23. Ja.
Ah, aber das ist in Corona-Zeiten, Sie haben den Preis erweitert, normalerweise wird im Moment verkleinert.
Genau, Okay. Genau, richtig. Und in dieser Runde habe ich mal angefangen, Geschichten von meinen Weltreisen zu erzählen, weil ich jedes Jahr mit dem Rucksack reise. Und einfach nebenbei das eingestreut. Und dann habe ich gemerkt plötzlich, dass die Menschen das total spannend fanden. Und dann habe ich mal eine andere Geschichte aus meinem Leben erzählt und haben die mich danach darauf angesprochen, sagen, wow, das war total spannend. Und dann habe ich angefangen, Dinge aus meinem Leben zu erzählen, die mich geprägt haben oder eine Lebensphilosophie, die ich habe. Und dann kam noch eine größere Reaktion. Und so habe ich gemerkt, hey, wenn ich die Menschen öffne mit diesem Staunen der Magie, ne, die Zauberkunst, so in dieses, ich nenne es auch den Herzöffner, und dann Dinge geben, Botschaften, die das Leben verbindet, dann hat das eine viel höhere Wirkung, als wenn ich jetzt einfach nur irgendjemand sage, denk positiv.
Ja.
Das kommt gar nicht an, aber wenn ich das so verbinde mit eben diesem magischen Moment und mit noch einer Erklärung, was ich damit meine, dann hat das einen tiefen Wert. Und da habe ich mir gedacht, okay, Magie ist nicht nur Zauberkunst. Magie ist alles, was unser Herz berührt, was uns zum Nachdenken bringt, was unsere Neugier weckt. Und so bin ich Stück für Stück immer weiter dorthin gekommen, okay, was kann ich den Leuten noch mitgeben? Und dann kam eben die Hypnose. Da habe ich gemerkt, wow, mit Hypnose kann ich sogar Dinge verändern, langfristig. Ja. Und so ist es Stück für Stück dahin gekommen, dass ich eben diese Hypnose zum Hypnose-Coach, Therapie und das alles miteinander verbinde und merke, okay, es ist ein Gesamtkonzept. Ich brauche nicht nur bei dem Entertainment bleiben.
Ja. Ja. Sie haben es eben angesprochen, Sie sind viel gereist oder reisen viel mit Rucksack immer ein paar Wochen oder sogar Monate im Jahr unterwegs. Das ist jetzt schwieriger geworden aus zwei Gründen. Einmal Corona-Pandemie und dann mit kleinem Kind zu Hause reist man vielleicht auch nicht unbedingt gleich los mit Rucksack. Fehlt Ihnen das?
Ja, also klar, es fehlt mir schon, aber es ist jetzt nicht so, es kommt ja immer was Neues dazu. Jetzt mit dem Kind, was ich bekommen habe, ja, ist es ja noch eine ganz andere Welt und das ist immer eine Rucksackreise mit dem Kind. Also ich lerne ja auch dadurch auch neue Dinge kennen. Also das Reisen, ja, dann lerne ich neue Kulturen kennen und neue Perspektiven kennen und das kriege ich ja jetzt mit dem Kind ja auch mit. Mhm. Und das wird ja sowieso stattfinden. Wenn das Kind ein bisschen älter ist, dann werde ich das hinten in meinen Rucksack stecken und dann gehe ich mit meiner Frau auch auf Weltreise wieder. Also das soll ganz früh die Welt kennenlernen, ja. Ja. Und jetzt gerade zu Corona ist es ja auch noch wieder eine Weltreise, mit dieser Situation umzugehen. Das hätte ja niemals 2019 sich jemand für möglich gehalten, was jetzt gerade so passiert. Und damit dürfen wir auch umgehen lernen, neue Ideen schaffen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinem Gedankenkarussell ja auch um? Und das ist irgendwie auch total spannend.
Ja, das eine, wie gehe ich mit dem Gedankenkarussell um? Aber das andere auch, für Sie, Ihre Arbeit bedeutet das ja auch was. Also Sie machen ja auch Coaches zum Beispiel über Instagram, ja, live, so kleine Sessions. Und dann quäkt das Kind mal rein im Hintergrund. Mhm. Auch Ihre Arbeitsweise hat sich ja durch beides verändert, vermutlich.
Ja. Absolut, ja, aber natürlich dann in einer gewissen Weise zum Positiven. Klar, ich habe einen 100% Ausfall von Auftritten, von Seminaren, geben alles, ja. Mhm. Aber dadurch kommt was Neues, nämlich, okay, ich setze mich jeden Montag vor mein Smartphone und gebe Live-Sessions. Ich gebe Hypnose-Coachings online. Also nicht, ich ermögliche Menschen, die nicht in Berlin wohnen, mit mir zu arbeiten, was ich vorher auch nicht dran daran gedacht habe. Ja?
Ja.
Und so kommt Stück für Stück immer was dazu. Jetzt habe ich eine Session aufgenommen, eine Hypnose-Session, die man von meiner Internetseite kostenlos runterladen kann zur Stärkung des Immunsystems. So, und so bin ich eigentlich da reingerutscht, zu sagen, okay, jetzt veröffentliche ich einfach mal Hypnosen für jeden. Ja? Das ist nicht nur die zu mir kommen, sondern einfach ich gebe was raus und guck, was daraus passiert. Also alles kommt durch natürlich diese neue Geschichte. Und das ist auch meine Philosophie, die ich den Menschen mitgeben möchte. Wenn etwas in deinem Leben passiert, was du nicht erwartet hast oder was dir gerade nicht gefällt, dann halt dich nicht mit dem Warum auf. Also die Frage, warum ist mir das passiert? Warum ist das so? Weil das führt dich nur weiter ins Drama, in das Leid, sondern stell dir die Wie-Frage. Wie komme ich hier raus? Wo möchte ich hin und was sind die nächsten Schritte? Die Wie-Frage stärkt uns, ja, und findet Lösungen. Die Warum-Frage blockiert unser kreatives Gehirn. Und das passiert natürlich jetzt ganz automatisch.
Aber die Wie-Frage ist vielleicht für einige Menschen schwieriger und in dem Warum kann man bequem gefangen bleiben.
Absolut, absolut. Aber das führt zu Stress. Die Warum-Frage führt eigentlich immer zu Stress. Ich bin Loser, ich bin zu dick, mein Chef ist dran schuld, ich habe eine schlimme Kindheit gehabt. Also ich kann immer irgendwo Gründe finden, warum ich mich schlecht fühle. So, und dann bin ich ein Opfer. Und die Wie-Frage ist, wie komme ich hier raus, die stärkt uns. Und wenn ich nicht weiß, wie ich rauskomme, ja, dann darf ich mir Hilfe holen. Dann gehe ich zum Coach, dann lese ich ein Buch, ja, dann mache ich einen Online-Kurs mit. Also die Wie-Frage geht in die Aktion rauszugehen. Natürlich ist das Alte leichter, aber es tut halt mehr weh. Also ich darf mir die Frage stellen, was möchte ich? Und das ist ja auch in meinem Buch das Grundprinzip. Ein Buch ist ja die Gebrauchsanleitung fürs Gehirn. Jeder Mensch hat es in der Hand und darf entscheiden, was er denken will, was er erleben will und was er fühlen will. Wir haben es in der Hand und wir dürfen die Entscheidung treffen.
Ja. Und das ist ja gerade aber im Moment spannend, weil es ja durchaus Menschen gibt, die die Situation gerade ganz anders wahrnehmen. Also bis hin im Familien-, im Freundeskreis wird über Corona und die Folgen diskutiert, bis hin zu Verschwörungsmythen, die unterstellt werden. Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, es ist eben nicht so, dass ich denken und auch sagen darf, was ich will, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es gibt Steuerungen, Bill Gates pflanzt mir einen Chip ein.
Gut, aber darüber darf man ja auch denken, was man will. Also auch darüber ist es ja so. Wie gehe ich damit um? Klar, jetzt kann man sagen, ich habe totalen Druck, aber sagen wir mal so, wir jetzt sind ja total privilegiert auch noch hier. Ja? Also ich meine, was sollen denn die Menschen in Indien sagen oder in Favelas in Brasilien, ja, die haben ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sind ja wahnsinnig privilegiert und wir dürfen darüber, jetzt dürfen wir morgens, aber wir können ja morgens den Computer anschalten und uns die ganz schlechten Nachrichten reinziehen. Das ist eine Entscheidung. Mhm. Ja, oder wir sagen, Moment mal kurz, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Ich will was ganz anderes erleben. Ja, und das hat ja noch jeder selbst in der Hand.
Das heißt, wer regelmäßig Selbsthypnose praktiziert oder meditiert, ist glücklicher, sagen Sie. Dann
das sagt die Wissenschaft. Ne? Man sagt, dass Menschen, die meditieren, eine ganz klare, stärkere Aktivität in den Hirnarealen hat, die für Empathie und für Glück und Dazugehörigkeit verantwortlich sind.
Und wenn wir das nicht machen, dann fehlt es uns an Gelassenheit. Also wären wir alle vielleicht eine Portion entspannter, wenn wir uns morgens die Zeit nehmen würden?
Unbedingt, unbedingt. Wer nimmt sich denn die Zeit morgens und sagt, okay, es geht jetzt nur um mich und ich möchte etwas für mich tun, ja? Mhm. Und das ist total wichtig, weil wenn Sie den Tag starten, ganz einfaches Ritual. Sie können ja mal probieren, jeden Morgen aufzustehen und eine Woche lang in den Spiegel zu gucken und sagen, du bist schlecht, du bist ein Loser, du hast es nicht drauf. Machen Sie es mal. Und dann nächste Woche sagen Sie eine Woche lang jeden Tag. Ja, absolut. Also das sehen Sie, jetzt haben Sie schon Ihre Vorstellungskraft genutzt und wissen, dass es nicht gut aussehen kann. Nächste Woche sagen Sie, du bist ein guter Typ, du kannst dein Leben verändern, ich mag dich, du bist liebenswert. So, was meinen Sie, was eine bessere Energie auslöst? Und deswegen, jetzt können Sie morgens aufwachen und machen ein Dankbarkeitsritual. Für die nächsten 28 Tage schreiben Sie jeden Tag 5 Dinge auf, für die Sie dankbar sind und warum Sie dafür dankbar sind.
5 jeden Tag.
Und Menschen, ja, Sie können auch mit 10 machen, aber wir machen es leicht mit 5. Ja. So, und das heißt, jeden Morgen starten Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit, die Sie auf die Dinge richten, für die Sie dankbar sind und die Fülle bedeuten, ja, Reichtum in Ihrem Leben. Ja, das heißt, Ihr ihr Gehirn schüttet Botenstoffe aus, ja, und Glückshormone. Und wenn sie so in den Tag scheinen, ist es natürlich viel, viel schöner, als wenn sie darüber stöhnen würden, oh, was alles ansteht, dass gerade irgendwie die Jobs wegbrechen und die Kinder nerven. Das produziert Cortisol, Adrenalin, Stresshormone und dann geht unser Körper in den Notfallmodus über und dann fährt das Immunsystem runter, die Kreativität im Gehirn wird geblockt und das führt natürlich zu nichts. Und Wissenschaftler haben gesagt, dass Menschen, die ein Tagebuch führen, ein Dankbarkeitstagebuch, sind nicht nur psychisch stabiler und glücklicher, sondern auch resistenter gegen Krankheiten.
So, und das finde ich alles nachvollziehbar. Und jetzt kommt aber die Geschichte aus Ihrem Buch. Da liegt ein Mann am Strand, eigentlich total entspannt und ärgert sich über Hängematten, die von einem anderen Pärchen belegt sind. Und da liegen Handtücher drin und wie wir das so kennen aus der Situation am Hotelpool. Ja, und die sind aber nie in der Hängematte. Und am Ende der Geschichte sagen Sie, Sie selber waren derjenige, der sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat und dann in die Hängematte sich gelegt hat. Wie konnte das passieren?
Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten.
Die Geschichte stimmt nicht.
Ich bin nicht Buddha.
aber ich stelle mir das so vor, oder Ihr gesamter Freundeskreis und wird doch vermutlich immer sagen, Mensch, Timon, jetzt stell dich nicht so an, du predigst doch immer hier die Gelassenheit.
Absolut, absolut. Es gibt natürlich Freunde und sogar auch meine Frau, die sagt, Timon, jetzt mach doch mal das, was in deinem Buch steht. Ja, und es ist auch wahr. Ich bin ja, aber wissen Sie, ich kann ja nur so ein Buch schreiben, weil ich mich eben so viel damit beschäftige, weil ich es für mich ja ausschreibe. Ja? Also ich beschäftige mich damit, weil ich weiterkommen möchte. Und in solchen Situationen, in denen ich merke, boah, das gibt's nicht, die Leute, die immer die Handtücher drauflegen und dafür andere auf dem Boden liegen müssen, klar regt mich das auf. Aber wenn ich in dem Moment, in dem ich mir darüber bewusst werde, okay, Timo, was du gerade machst, tut nur einer Person weh, nämlich dir selbst. Und jetzt gilt es darum, aus diesem Thema rauszukommen. Und welche Techniken hast du für, welche Methoden und wo willst du hin? Dann kann ich das auf mich anwenden. Und diese Bewusstheit, diese Achtsamkeit, auf sich zu achten, auf seine Verhaltensweisen, das ist der erste Schritt. Und im Buch gibt es ja diese Veränderungsspirale. Mhm. Und das erste ist die Erkenntnis, ich will etwas verändern. Und zwar erstmal an mir. So. Und der zweite Schritt ist, wie mache ich das? Und der dritte natürlich, es zu tun.
Aber das finde ich genau, um nochmal bei dem Hängematten-Beispiel zu bleiben, das finde ich genau das Spannende. Weil das eine ist ja, also Sie haben sich darüber geärgert und haben sich dann in die Hängematte gelegt. Das Pärchen kommt zurück und dann geht die Diskussion los und entspannt in der Hängematte lagen Sie natürlich auch nicht. Also es gab Streit. Ja. So. Ja, jetzt kann man sich damit auseinandersetzen und kann sich überlegen, wie reagiere ich in so einer vergleichbaren Situation gelassener. Aber dadurch habe ich ja noch nicht verändert oder habe ich noch nicht das Signal diesem anderen Pärchen gegeben, hey Leute, was ihr da macht, ist total asozial, das ist total gemein, hier die Hängematten zu bunkern. Ich will ja auch was anstoßen. Es geht ja nicht nur darum, mich zu verändern, sondern ich will ja auch vielleicht bei dem anderen was auslösen.
Absolut, aber wie oft hat das denn funktioniert? Also Menschen, die so handeln, die sind sich ja dessen nicht bewusst. Jetzt kann man sie darauf aufmerksam machen. Im Übrigen, die Art und Weise, wie man das tut, ist ja auch noch ausschlaggebend. Also ich habe es nicht so gemacht, dass sie es verstanden haben. Ja, jetzt können die natürlich sagen, hey, ich finde es irgendwie blöd, dass das so passiert. Oder man sagt, hey, okay, ich gehe in 10 Minuten weg, wollt ihr dann wieder? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und es geht aber nicht darum, ob ich den anderen verändern kann, weil mein Glück hängt nicht davon ab, ob der andere das jetzt versteht oder nicht. Und das darf ich verstehen. Und es gibt ja Menschen, die regen sich da überhaupt nicht darüber auf. Die akzeptieren einfach, ja, jemand, der da zuerst da war und die Handtücher hingelegt hat, der ist halt da. Mhm. Also es gibt Menschen, die damit gelassen umgehen. Wenn ich das nicht mache, habe ich ein Thema. Also es ist so, ich mache das immer so in meinen Coachings. Ich sage, okay, was möchtest du gerne ändern oder warum bist du hier? Dann sagen die Leute, ja, ich fühle mich schlecht damit oder ich bin sauer hier oder ich bin traurig da. Also sie sagen mir, was da passiert. Sage ich, okay, wenn das passiert, wie fühlst du dich denn dann? Dann sagen sie mir, wie sie sich fühlen. Sage ich, okay. Und wenn du dich so fühlst, was hast du dafür in deinem Kopf gemacht? Dann sagen die, hä, wie? Sag ich, ja, immer wenn du etwas fühlst, immer wenn du was fühlst, egal ob positiv oder negativ, hast du dafür etwas in deinem Kopf gemacht. Du hast ein Bild aufgerufen, du hast eine Überzeugung gedacht, ja, du hast irgendwas gemacht. Und wenn du das in deinem Kopf veränderst, diesen Denkprozess, dann veränderst du auch dein Gefühl. Wenn ich mich also darüber aufrege, dass das Menschen machen, dann habe ich in meinem Kopf gedacht, das darf man nicht tun, das sollte nicht so sein, diese Menschen sind asozial. Und das sind Glaubenssätze und Überzeugungen, das ist absolutistisches Denken, was zu meinem negativen Gefühl geführt hat. Wenn ich aber sagen würde, es gibt Menschen, die diese Überzeugung haben, dass das ganz normal ist, deswegen haben sie das gemacht, dann kann ich damit leichter umgehen als, das darf auf keinen Fall so sein. Weil offensichtlich ist es ja so.
Ja, und wenn wir jetzt die Situation haben, weg von der Hängematte und dem Strandtuch, die Diskussion um den Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt. Dann gibt es Menschen, die tragen ihn penetrant nicht und es gibt andere, die nehmen das sehr ernst und tragen ihn. Und dann ärgern sich diejenigen, die ihn tragen, über die, die ihn nicht tragen.
Absolut. Und ich verständlicherweise. Absolut. Ja. Ich verstehe das auch.
Ja. Ja. Und jetzt ist aber doch die Frage, gehe ich damit jetzt einfach gelassen um und versuche, mich auf mich zu konzentrieren, dass ich nicht ausflippe und den anderen da nicht anpampe und sage, warum haben Sie keine Maske auf? Oder wie kann ich die Situation lösen? Das erleben im Moment ja ganz viele.
Ja, gut. Die Frage ist doch einfach, wie wollen Sie sich fühlen?
Ist das die Frage? Ist das wirklich die Frage oder ist die Frage, wie schaffe ich es, dass alle im Supermarkt eine Maske tragen?
Schaffen sie ja nicht. So, also offensichtlich hat es der Staat nicht geschafft, offensichtlich gibt es kein kollektives Bewusstsein darüber, offensichtlich. Mhm. Wenn Sie jetzt meinen, dass Sie das schaffen können, okay, dann gehen Sie in die Politik, dann machen Sie Gesetze, dann dürfen Sie diesen Weg einschlagen, wenn Ihnen das so wichtig ist. Offensichtlich klappt es nicht. Jetzt können Sie versuchen, zu einer Person zu gehen und ihr es zu erklären. Aber diese Person hat sich darüber Gedanken gemacht, warum sie das nicht tut, sonst hätte sie es ja gemacht. So, jetzt darf ich sagen, ich schaffe es nicht, beziehungsweise es gibt Menschen, die das anders sehen. Was kann ich tun, um mich in dieser Situation besser zu fühlen? Ich kann sagen, gut, ich gehe nicht mehr in den Laden, ich packe mir eine stärkere Maske auf, ja? Oder ich sage einfach, es gibt Menschen, die so sind, und ich kann es nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich darauf reagiere. Das ist in unserer Hand. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir glücklicher. Wenn wir überzeugt davon sind, dass jemand anderer die Macht über mich hat, wie ich mich fühle, dann sind wir Opfer. Also das ist ja immer so. Ja. Der normale Weg ist ja so, ich merke ein Gefühl. So, und jetzt ist ganz menschlich zu überlegen, was hat dieses Gefühl ausgelöst? Und unsere Aufmerksamkeit geht dabei immer nach außen. Mein Chef, das Wetter, ich bin zu dick, ich habe kein Geld auf dem Konto. Also ich suche Gründe, warum ich mich schlecht fühle. Und damit sind wir ein Opfer. Wir sind ein Spielball der äußeren Emotionen. Das ist das, was uns im Prinzip von Anfang an beigebracht worden ist. Die äußeren Umstände bestimmen, wie du dich fühlst. So, und ich sage, überleg dir, was du über diese Dinge, die da passiert sind, über die äußeren Umstände Menschen, denkst, glaubst. Wenn du deinen Glauben oder deine Überzeugung von den Dingen, die dir passieren, veränderst, veränderst du auch das Gefühl. Was denke ich denn darüber, dass ich kein Geld auf dem Konto habe? Was denke ich denn darüber, dass derjenige keinen Mundschutz hat? Ja, ich werde nie wieder einen Job bekommen. Ich werde auf der Straße landen als Obdachloser den Rest meines Lebens verbringen. Das ist mein Denken. Da steigere ich mich jetzt rein mit meinen Gedanken, mit meinen Bildern und Emotionen. Dann fühle ich mich schlecht. Aber wenn ich sage, hey, das ist für mich ein Ansporn, jetzt was Neues zu entwickeln, neue Wege zu gehen, mit Menschen zu sprechen, ja, mich zu verändern, dann ist es ein ganz anderes Mindset und wird mich nicht so schlecht fühlen. Das ist eine ganz normale Körperreaktion. Sie atmen. Also das nächste Mal, wenn Sie sich darüber aufregen, fragen Sie sich doch einfach mal, wie möchte ich mich fühlen?
Ich habe jetzt tatsächlich, also wir kennen das ja vermutlich alle aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, diese Diskussionen im Moment. Ich würde jetzt von mir behaupten, ich selber habe da noch das geringste Problem damit, aber es gibt ja sehr, sehr aufgeheizte Diskussionen, gerade um solche also, Themen, dann spielt natürlich auch noch der Gesundheitsfaktor eine Rolle, ne? Also die Angst von Menschen, sich anzustecken oder andere, die sagen, das ist eine übertriebene Angst. Also auch das spielt ja da noch mit rein. Das macht die Sache ja vermutlich noch schwerer. Würden Sie gerne mal die Politik oder einen Politiker oder eine Politikerin coachen? Vielleicht machen Sie es ja.
Ich habe ehrlich gesagt so wenig Ahnung von diesen ganzen Strukturen in der Politik, dass ich da, glaube ich, niemals so richtig coachen könnte. Ich würde sagen, jetzt mach doch endlich mal was Vernünftiges. Und dann guckt mich Merkel an und sagt, du hast gar keine Ahnung. Wenn ich das mache, passiert das, 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 das und das und das und das. Und dann berichten da und da und da und die Sachen ein. Und dann muss ich das und das und das machen. Und sage ich, alles klar, verstanden. Ja, also Also ich kann vielleicht jemanden coachen, wie er vielleicht auftritt, wie er redet, dass Merkel vielleicht öfter mal lächeln sollte, ja, um sympathischer zu sein. Ja, okay, das ist eine Wirkung, ja, eine Wirkung. Aber jetzt wirklich zu sagen, geh mal in die Richtung, das ist zu komplex und das machen ja heute alle. Ne? Die gehen auf Facebook und ungefiltert wird die Meinung einfach preisgegeben. Ich finde, das und das sollte so und so und sein. Und sagen, ja, guck dir mal das ganze Große an, ja, und dann bekommst du ein ganz anderes Bild davon. Das ist so, wie die Leute unter meinen YouTube-Videos schreien, das ist Fake. Ich hypnotisiere jemanden, der kann den Arm nicht beugen. Absoluter Fake, das sind Schauspieler. So, und dann sage ich immer, woher nimmst du das, nicht das Recht, sondern die Überzeugung, das zu sagen, wenn du dich mit diesem Thema 0,0 beschäftigt hast mit Hypnose? Du weißt nicht, was es ist, du weißt nicht, was es auslöst, du weißt nichts. Und trotzdem meinst du, deine Meinung preiszugeben. Und da sage ich, da geht es um Reflexion, Selbstreflexion. Ab wann kann ich mal anfangen, wirklich etwas dazu beizusteuern, was von Wert ist?
Sie mögen die Musik von Michael Jackson. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, das ist so der Sound Ihrer Kindheit, 80er Jahre? Was verbinden Sie damit?
1988 sitze ich auf der Schulter meines Vaters. Bad Tour. Ein Mann kommt durch die Menge auf mich zu und fragt mich, willst du mit Michael auf die Bühne? Und ich sage, nein. Mein Vater guckt mich an und sagt, doch. Und dann wurde ich mit meinem Bruder und 10 weiteren Kindern Backstage geführt, auf Kommando rausgeschickt. Und 2 bis 3 Minuten tanzen wir auf dieser riesigen Bühne. Michael 2 Meter neben mir, 1000 Menschen schreien wie am Spieß. Und das war das Erlebnis, was mich zu Michael Jackson gebracht hat. Und seitdem bin ich ihm verfallen. Mein Zimmer war tapeziert mit Posters von Michael Jackson. Und ja, ich finde es einfach toll, die Musik.
Das ist ja aber die Geschichte ist ja der Wahnsinn.
Ja, absolut.
Ich muss jetzt zugeben, ich habe immer so einen Hauch, stimmt die?
Ja, die stimmt, die stimmt. Ich habe wirklich.
Total gemein, aber es ist so, ich meine, ich war auch schon auf vielen Konzerten, ich war auch mal auf einem Michael Jackson-Konzert, aber dass einer wirklich, also mit einem zu sprechen, der mal da auf der Bühne war, Chapeau.
Ja, es gibt leider keine Videoaufnahmen. Ich habe das Internet durchsucht, aber es gibt eine Videoaufnahme, weil viele Jahre später, Mitte der 90er, ist Michael Jackson in Manila aufgetreten. Und mein Vater war im gleichen Hotel. Und der wollte unbedingt Kontakt. Also hat er es geschafft, den Choreografen, einen Deutschen, kennenzulernen. Und der hat irgendwann gesagt, hast du nicht Lust, bei Michael mit auf der Bühne zu sein? Und der war dann bei Earth Song einer von den armen Menschen zusammen mit meinem Bruder und hat bei Earth Song mitgespielt. Und das gibt's auf Video.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das heißt doch, Wunder und Märchen sind nicht nur was für Kinder, oder?
Ja, absolut. Es gibt hier diese tolle Geschichte oder dieses tolle Zitat. Etwas Unmögliches kann man nicht glauben, sagte Alice im Wunderland. Mein Kind, du scheinst darin keine Übung zu haben, antwortete die weiße Königin. Man muss es trainieren, unmögliche Dinge zu glauben. Als ich in deinem Alter war, habe ich fleißig trainiert. Und manchmal habe ich es geschafft, noch vor dem Frühstück 6 unmögliche Dinge zu glauben. Alles, was wir für unmöglich halten, das wird nicht passieren. Wenn wir Dinge wirklich für möglich halten, wird unser Körper uns dorthin bringen. Wir werden Dinge tun, Risiken eingehen, Menschen anziehen, die dazu führen. Und wenn Sie glauben, dass Sie mit Michael Jackson eines Tages auf der Bühne stehen werden, dann war das mal möglich.
Wie groß ist eigentlich die Verlockung, Ihre Fähigkeiten im Alltag zu nutzen?
Die Verlockung ist da und ich nutze sie jeden Tag.
Inwiefern?
Natürlich jedes Mal, wenn ich mit Menschen kommuniziere. Ja, wenn ich kommuniziere, überlege ich mir, was möchte ich vermitteln? Wie möchte ich Menschen dorthin führen, wo sie hin sollten, also ihr Ziel oder eine bessere Verbindung aufzubauen, ja, in Beziehung. Klar, es gelingt mir nicht immer. Auch ich rutsche natürlich ab und zu in die Unbewusstheit, ja, und fange an, auf den Tisch zu hauen. Aber dann kommt die Reflexion und sagt, stopp, du willst ein Ziel erreichen, du willst Harmonie, du willst dies oder jenes. Wie kommunizierst du? Ja, Hypnose ist reine Kommunikation. Das sage ich jedes Mal meinen Hypnoseschülern. Ich sage, Hypnose ist nicht schlafen, geht tiefer, tiefer, tiefer. Hypnose ist Kommunikation, den anderen erreichen und in die richtige Richtung führen. Ja. Und das mache ich ja jeden Tag. Haben Sie Lust auf ein kleines Experiment oder haben wir keine Zeit mehr?
Doch, machen wir.
Super. Wir machen ein kleines Experiment und zwar können alle Hörer mitmachen. Das heißt, schließen Sie einmal Ihre Augen und was ich Ihnen gleich sage, das stellen Sie sich einfach intensiv vor, okay? Mit Bildern, mit Gefühlen, so gut Sie Ihre Vorstellungskraft nutzen können. Also wenn Sie hier mit geschlossenen Augen sitzen und einen tiefen Atemzug einnehmen und aus, können Sie ganz normal weiteratmen und die Aufmerksamkeit auf Ihre Augen richten. Und jetzt lassen Sie Ihre Augen schwer werden und entspannen Sie die Muskeln Ihrer Augen. Entspannen Sie die Muskeln Ihrer Augen bis zu dem Punkt, an dem Sie sicher sind, dass Sie sie nicht noch weiter entspannen könnten. Äußerste Entspannung. Und die Muskeln um Ihre Augen lassen Sie schwer wie Blei werden, als wenn da Sandsäcke drauf liegen würden. Okay. Und jetzt lassen Sie alles so schwer werden bis zu dem Punkt, an dem Sie einfach nicht mehr funktionieren, weil die Muskulatur so weich und so schwer ist. Und wenn Sie diesen Punkt haben, dann können Sie gleich testen, die Augen zu öffnen, nur um zu sehen, dass es nicht mehr geht. Und je mehr Sie versuchen, diese Augen zu öffnen, desto unmöglicher wird's. Weil die Augen sich wie zugeklebt anfühlen. Dann testen Sie, wie es ist, wenn die Augen gar nicht mehr aufgehen. Und vielleicht nur noch die Augenbrauen reagieren. Probieren Sie, die Augen zu öffnen, nur um zu sehen, dass es vielleicht gar nicht mehr geht. Und bei 3 ist es ganz leicht, können Sie die Augen wieder öffnen. 1, 2, 3. So, Schnitt. Jetzt bin ich gespannt. Bei manchen Menschen hat es funktioniert und die haben ihre Augen nicht mehr aufgekriegt. Andere, ja, bei denen fiel es dann leicht, weil sie vielleicht nicht genau geschaut haben oder weil sie vielleicht abgelenkt waren, weil sie vielleicht sagten, oh, was hat er mit mir vor jetzt?
Ich war abgelenkt. Ich glaube, ich war abgelenkt. Ich war abgelenkt und hatte, ja, blöd. Ich war abgelenkt, weil ich dachte, jetzt, wie kriege ich das jetzt zeitlich hin? Wir müssen doch eigentlich noch, ich habe doch noch ein Geschenk für Herrn von Berlepsch. Ja. Wie kriege ich das jetzt hin? Also, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht.
Das kann sein, richtig. Und das ist Hypnose. Je länger Sie daran natürlich arbeiten, je tiefer Sie in die Vorstellung gehen, desto intensiver wird es. Ja.
Toll. Also, ich sage Danke und es ist tatsächlich so, auch wenn wir ausnahmsweise in diesen Zeiten das eine oder andere Interview, die Leute-Sendung auf Distanz machen, trotzdem kriegen Sie Post. Sie bekommen ein kleines Geschenk von SWR1 Rheinland-Pfalz Leute. Und zwar dachte ich, ich fand Ihr Logo lustig, ein Piktogramm. Symbol schwarz, ein kopfloser Mann, er trägt seinen Kopf auf der Hand, das heißt, er trägt ihn nicht, weil die Hand, der Kopf schwebt auf der rechten Hand. Ne? Und dann dachte ich, okay, Michael Jackson-Fan, so, Sie bekommen einen Kartenhalter, Michael Jackson-Figur, und können sich ein Foto ausschneiden und setzen sich dann obendrauf als Kopf. Das schicke ich Ihnen.
Das ist ja super. Das freut mich.
Und,
Dank.
Ja, und in dem übervollen Bücherregal, das ich immer hinter Ihnen sehe, wie bei vielen anderen auch, ja. Aber bei Ihnen ist es besonders dicht gedrängt, findet der Michael Jackson vielleicht einen Platz, wer weiß. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und weiter viele gute Gedanken. Und werden Sie irgendwann umswitchen und dann doch die große Technikshow machen und das Familienschloss wegzaubern oder bleibt es immer stehen?
Dieses Schloss wird für 650 Jahre mindestens weiter bestehen bleiben.
Ein Glück, es wäre ein Jammer, wenn es weg wäre. Herzlichen Dank, Timon von Berlepsch.
Gerne, tschüss.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.